Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Mittwoch, den 19. September. Heute erheben sich hier kritische Stimmen.
Wie lange ein Verhör drinnen dauert, kann ich nicht sagen. Es ist auch verständlich, dass die Prüfung genau gemacht wird, jedes Einzelnen.
1940 wurde das Radiostück «Das Verhör des Lucullus» auf Radio Beromünster ausgestrahlt. Ein mutiger Akt, denn das Stück konnte durchaus als versteckte Kritik an Hitler gelesen werden. Nun lässt die Theaterformation 400 ASA Digitalbühne Lucullus in Bern auferstehen. Und?
Man hätte uns auch Public Enemy taufen können, aber das gibt's halt schon. Und vielleicht laden dann ein weniger Institutionen ein, um gemeinsam zu arbeiten.
Nicht mehr Public Enemy, sondern Institut Neue Schweiz, kurz INES. Die Gruppierung will sich als vernetzende und selbstbewusste Stimme der Bevölkerung mit Migrationsvordergrund etablieren. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber kommen wir zu den aktuellen Nachrichten und die hat Michael Spahr für uns recherchiert.
Ja, laut einem soeben veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International herrscht in Südsudan ein Klima der Gewalt und Angst. Mit brutalster Gewalt sind Regierungstruppen und verbündete Milizen in den letzten Monaten in verschiedenen Provinzen gegen die Bevölkerung vorgegangen. Menschen wurden zu Tode gefoltert, Frauen und Mädchen systematisch vergewaltigt, das berichteten rund 100 Zeugen und Zeuginnen Amnesty International. Amnesty kritisiert die Behörden in Südsudan dafür, dass sie zu wenig vehement gegen schon bekannte Kriegsverbrecher vorgehen. Südsudan ist der jüngste Staat auf der Erde. Die Unabhängigkeit vom nördlichen Sudan wurde vor 7 Jahren ausgerufen. Seither kommt das Land jedoch nicht zur Ruhe. Immer wieder kommt es zu Kämpfen zwischen Milizen und Militär. Laut dem SRF-Afrika-Korrespondenten sei Südsudan nicht nur der jüngste unabhängige Staat, sondern auch der jüngste gescheiterte Staat. Ende August wurden in Indien in koordinierten Razzien zahlreiche Aktivisten und Aktivistinnen verhaftet, das schreibt der Solifon in seinem Newsletter. Es handelt sich hierbei um Menschen, die sich in sozialen Protestbewegungen, Gewerkschaften und Menschenrechtsorganisationen engagiert haben. Sie setzten sich insbesondere für die ärmste Schicht der indischen Bevölkerung ein. Die indische Justiz habe gegen 5 bekannte Persönlichkeiten nun Terrorismusanklagen konstruiert, berichtet der Solifon. Dieser befürchtet, dass mittels falscher Anschuldigungen regierungskritische Stimmen zum Schweigen gebracht werden sollen. Morgen Donnerstag wollen mehrere Menschen in Genf den ersten internationalen Tag gegen Sexismus ausrufen. Das schreibt die JUSO in einer Mitteilung. Übermorgen dann will die Gruppe ebenfalls in Genf dem Grossen Rat eine Petition überreichen, welche ein Gesetz gegen Sexismus fordert. Und nun noch dies.
Bert, I have a question for you.
Hm?
Do you like me, Bert?
Do I like you?
Mm-hmm.
Well, of course I like you, Ernie. You're my best friend.
Oh, well, that's great, Bert, because you're my best friend, too. Mm. Would you still like me if I wore fruit on my head?
Yes, Ernie, I would still like you if you wore fruit on your head.
You would? Oh, that's great, Bert.
Jetzt wissen wir es. Ernie und Bert sind schwul. Die beiden männlichen Puppen aus der Kinderfernsehserie Sesamstraße. In einem Interview mit dem schwul-lesbischen Online-Magazin Queerty gab Mark Saltzman dieses Coming-out zu Protokoll. Der Drehbuchautor Saltzman begann in den 80er Jahren für die Sesamstraße zu schreiben und hat die Charaktere der beiden Puppen maßgeblich geprägt. Er sagt im Interview, er habe sich beim Drehbuchschreiben von seinem eigenen Beziehungsleben in Los Angeles inspirieren lassen. Er sei Ernie gewesen, Bert sein langjähriger Partner Arnie Glassman, ein ebenfalls in Hollywood arbeitender Filmcutter. Er bestätigte damit ein Gerücht, das schon viele Jahre in der LGBTI-Szene kursierte. Die Sesamstraße ist ursprünglich eine US-amerikanische Sendung, die in viele Länder exportiert wurde. Es gibt auch eine deutsche Version. Der Sesame Workshop, die Organisation, welche die Sesamstraße produziert, reagierte dementierend auf das Coming-out von Ernie und Bert. Sie schreibt auf Twitter, Ernie und Bert seien nicht schwul, es seien bloß Puppen ohne sexuelle Orientierung. Zum Wetter. Morgen Donnerstag gibt es nach etwas Hochnebel am Morgen wieder viel Sonne und Temperaturen über 25 Grad. Übermorgen Freitag und am Wochenende bleibt uns das trockene Sommerwetter erhalten, trotz wachsender Bewölkung und etwas milderen Temperaturen.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Lucius Licinius Lucullus war ein römischer Senator und Feldherr, dessen Name heute noch sinnbildlich für prunkvollen Lebensstil und üppige Festmahle steht. Lucullus war aber auch ein unerbittlicher Kriegsherr, der manche Schlacht führte und für den Tod vieler verantwortlich war. Im Hörstück «Das Verhör des Lucullus» des deutschen Schriftstellers Bertolt Brecht muss Lucullus nach seinem Tod vor einem göttlichen Gericht Rechenschaft über sein Tun ablegen. Ausgestrahlt wurde dieses Hörstück zum ersten Mal 1940 auf dem Schweizer Landessender Beromünster. Ein mutiger Akt, denn Brechts Stück kann durchaus als versteckte Hitlerkritik interpretiert werden. Ich habe mich auf Spurensuche begeben.
Schweizerischer Landessender Beromünster, Studio Bern.
Am 11. Juni 1931 nahm der Radiosender Beromünster seinen Betrieb auf. Studios in Bern, Basel und Zürich produzierten gemeinsam ein 8-stündiges Programm für die Deutschschweiz. Inhaltliche Schwerpunkte von Radio Beromünster: Belehrung, Unterhaltung und viel Musik. Das macht auch ein Werbefilm klar, der sich in den Archiven des SRF finden lässt.
Familie Hofer liebt den schönen Klang und hört Konzerte, Opern und Gesang.
Doch kürzlich ein Freibling der Mut.
Heute ist es kaum mehr vorstellbar. Aber in den 1920er Jahren war Radiohören noch etwas Exotisches. Nur die wenigsten konnten sich ein solches Gerät überhaupt leisten. Als dann in den 1930er Jahren Radio Beromünster zu senden begann, wurde Radiohören richtig populär.
Herr Knapp zum Beispiel ist daran gewöhnt, die Uhr zu richten, wenn das Zeichen tönt. Die schlanke Linie macht Herrn Keller Sorgen. Drum turmt er eifrig, schon am frühen Morgen.
Internationale Finanz, sie blieb brutal rücksichtslos, sie presste unser Volk aus, soweit sie konnte.
Weil es viel schneller als jede Printzeitung war, wurde das Radio im Zweiten Weltkrieg zur wichtigsten Informationsquelle für die Zivilbevölkerung. Das erkannte auch das nationalsozialistische Regime im benachbarten Deutschland, wo ein wesentlicher Teil der Propaganda über das neue Medium Radio verbreitet wurde. Der Volksempfänger, wie ihn Joseph Goebbels nannte, in dessen Auftrag die Entwicklung des Radios vorangetrieben wurde.
Ich nehme es heute ganz ungeniert selber zu. Jawohl, Polen hätte wahrscheinlich eingewilligt, aber das wollten wir nicht.
Nachdem Radio Beromünster die eigene Sendeleistung erhöht hatte, konnte der Sender in weiten Teilen Europas empfangen werden. Das wiederum war den Nazis natürlich ein Dorn im Auge, denn an unabhängigen Informationsquellen war man nicht interessiert. Entsprechend war das Hören von Radio Beromünster oder der britischen BBC unter Androhung von Haft verboten. Trotzdem wurde Beromünster im Geheimen und zum Teil sogar unter Lebensgefahr gehört. 1938 arbeitete der junge Schauspieler Ettore Cella beim Sender Beromünster. In einem Rückblick beim Schweizer Fernsehen SRF schilderte Cella die Auswirkungen, welche der Zweite Weltkrieg auf seine Arbeit hatte.
Auf einmal ist man da raufgekommen, dann ist das Militär vor der Tür gestanden. Man hat nicht mehr rein können, man hat sich einschreiben müssen. Und die da gearbeitet haben, die sind bewaffnet worden. Ich weiss noch, der Benninger hat sogar noch Pistolen gehabt.
Benninger ist wer?
Benninger war ein Regisseur vom Hörspiel. Und er hat eine Pistole gehabt. Die Leute hat man müssen, man hat ja nicht gewusst, was passiert.
Die Stimmung war eine angespannte und wenn möglich vermied man es, den großen Aggressor im Norden noch zusätzlich zu reizen. Und trotzdem wurde am 12. Juni 1940 auf Radio Beromünster ein Hörstück mit durchaus brisantem Inhalt ausgestrahlt.
Das Verhör des Lucullus. Ein Hörspiel von Bertolt Brecht.
Der Trauerzug.
Hört! Der große Lucullus ist gestorben! Der Feldherr, der den Osten erobert hat!
In Brechts Hörstück, das Verhör des Lucullus, wird die Leiche des großen römischen Feldherrn Lucullus zu Grabe getragen. Später begegnen wir diesem im Hades wieder, also in der Unterwelt. Hier ist Lucullus nur einer von vielen und wie alle anderen auch, muss er sich in die Warteschlange stellen. Das passt dem Kriegsherrn nicht.
Ich beschwere mich, 200 Schiffe, eisengepanzert, 5 Legionen, stießen vor auf meines kleinen Fingers Winkeinst. Ich beschwere mich.
Wie es der Titel des Stückes bereits sagt, ist das zentrale Element in Brechts Hörspiel das Verhör. Eine Frau in der Warteschlange klärt Lucullus auf.
Wie lange ein Verhör drinnen dauert, kann ich nicht sagen. Es ist auch verständlich, dass die Prüfung genau gemacht wird, jedes Einzelnen. Ob er verurteilt wird, in den finstern Hades einzugehen oder in die Gefilde der Seligen. Manchmal ist die Prüfung ganz kurz, den Richtern genügt ein Blick. Dieser da, sagen sie, hat ein unschuldiges Leben geführt und es vermocht, seinen Mitmenschen zu nützen. Denn auf den Nutzen eines Menschen geben sie das meiste.
Um den Nutzen des großen Feldherrn Lucullus zu prüfen, werden mehrere Zeugen befragt. Diese wissen nichts Gutes zu berichten. Tod und Zerstörung habe Lucullus über ihre Länder gebracht. Das erzürnt den Feldherrn.
Wie sollen den Krieg beurteilen, die ihn nicht verstehen?
Ich verstehe ihn. Mein Sohn ist im Kriege gefallen.
Im Stück «Das Verhör des Lucullus» hat der deutsche Schriftsteller Bertolt Brecht seine Idee verankert, dass Geschichte nicht aus der Perspektive der herrschenden Klasse, sondern aus der Sicht der arbeitenden Menschen beurteilt werden müsse. Die kontroversen Dialoge vor Gericht und der offene Schluss des Stückes fordern die Zuschauenden zu einer eigenen Stellungnahme heraus. Darf der große Kriegsherr verurteilt werden oder nicht?
Hark! The great Lucullus is dead.
Die Ausstrahlung von Brechts Hörstück auf Radio Beromünster liegt mittlerweile 78 Jahre zurück. Nun bringt 400 ASA Digitalbühne das Verhör des Lucullus im Hier und Jetzt auf die Bühne. An Aktualität verloren hat das Stück keinesfalls. Arrogante, ignorante und willkürliche Gewaltherrscher gab es nicht nur im Römischen Reich oder im Zweiten Weltkrieg. In Zeiten von Putin, Erdogan und Trump ist Brechts Text zeitloser denn je. Die Ausstrahlung des Hörstückes «Das Verhör des Lucullus» im Jahre 1940 war eine beherzte und mutige Tat. Wie beherzt und mutig sind wir heute? Die Theaterformation 400 ASA Digitalbühne zeigt das Verhör des Lucullus ab morgen Donnerstag bis und mit Sonntag in der großen Halle der Reitschule. Alle weiteren Infos wie immer auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info.
Hier geht es gleich um INES, das Institut Neue Schweiz. Und INES wird auch am Sonntag in der Theaterproduktion von Lucullus eine Rolle spielen. Verfasser Bertolt Brecht hat ja nicht nur Theaterstücke und Hörspiele verfasst, sondern auch Opern. Einige dieser Songs sind bis heute populär und wurden vielfach gecovert und neu eingespielt. So auch dieser hier. Das Original stammt aus dem Jahr 1927 aus Brechts Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni. Neu vertont haben es 1967 The Doors. The way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. I tell you we must die. Oh, moon of all of all, we now must say goodbye. We've lost our good old mama and must have whiskey on the
Rabe Info.
Rechtsextreme Bewegungen sprechen oft von einer neuen Zeit, die anbreche. Und die sich aktuell im Aufwind befindenden rechtspopulistischen Bewegungen werden in der Politologie als die neue Rechte bezeichnet. Kein Wunder irritiert der Name einer neuen Gruppierung, die sich dieses Wochenende in Bern präsentiert. Das Institut Neue Schweiz, kurz INES. INES will bewusst provozieren mit diesem Namen. Die Gruppierung steht genau für das Gegenteil von Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, nämlich für Weltoffenheit und Respekt gegenüber verschiedensten Kulturen. Hinter Ines stecken Menschen von Migrationsvordergrund, wie sie es nennen. Menschen, die weg wollen von der ständigen Unterscheidung zwischen einheimisch und ausländisch. Es sind Aktivisten, Wissenschaftlerinnen und Kulturschaffende, die sich im Think- und Act-Tank Ines zusammengefunden haben. Die beiden Leitenden der Ines-Geschäftsstelle haben Rabe einen Besuch abgestattet. Michael Spahr wollte von Maria Cecilia Quadri und Rohit Jain wissen, ja, wie ist dieses Institut Neue Schweiz Ines entstanden?
Da muss ich auch auf die Geschichte eingehen, dieses Instituts. Nach 2014, Annahme der Masseneinwanderungsinitiative, gab es immer wie mehr Bewegungen, Positionen aus Wissenschaft, Kunst, Recht, insbesondere auch von Menschen mit Migrationshintergrund, of color, die sich aufgeregt haben darüber, über die Schweiz. Leute, die sich angepasst haben, viele, die gemeint haben, jetzt bin ich hier zu Hause, jetzt habe ich doch alles gemacht, und plötzlich stehen diese Dinge wieder auf dem Spiel. Und da haben sich ganz viele Leute zusammengeschlossen, zuerst ganz über Austausch, über kleinere Projekte, wie zum Beispiel am Rassismuskritischen Humorfestival, oder es gab einen Migrantinnenkongress in Bern, wo es darum ging zu sagen, hey, diese Parallelgesellschaft, in der wir leben, die muss selbstbewusst repräsentiert werden. Und das ist eigentlich die neue Schweiz, eine voller Vielfalt, Mehrfachzugehörigkeit, antirassistischer Kompetenz, die tagtäglich gelebt wird, insbesondere auch in der Lorraine.
Wir sind jetzt hier in der Lorraine, überall in Bern sowieso, haben wir eine, kann man so sagen, multikulturelle Realität. Diese Woche ein großes Thema ist das erste Champions League-Spiel von den Berner Young Boys. Da rennen Leute rum, Kevin Mbabu oder Gregory Wüthrich oder Djibril Sow sind Schweizer. Gleichzeitig haben sie einen migrantischen Hintergrund. Diese neue Schweiz, die ist doch schon da, oder?
Genau, das ist auch eigentlich der Claim von Ines, zu sagen, diese neue Schweiz ist schon da, eigentlich. Also das heißt, wir leben sie im Alltag, für uns ist das ziemlich normal, Mehrfachzugehörigkeiten zu haben. Wir konsumieren ganz unterschiedliche Dinge aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen, das ist völlig da. Aber gleichzeitig besteht doch eine Diskrepanz auf politischer Ebene, ja, der Repräsentation. Mhm. Wir sehen, dass da Nachholbedarf ist, dass diese vielfältige Schweiz, die es ja schon gibt, eigentlich noch wirklich an Entscheidungsprozessen mehr teilnehmen kann, dass es überhaupt ein Bewusstsein gibt, dass es unterschiedliche Lebenserfahrungen gibt, die auch gehört werden wollen, erzählt werden wollen, dass das mehr Sichtbarkeit bekommt.
Und ich würde Fußball aufnehmen. Was haben wir jetzt erlebt nach der Fußball-WM? Zuerst die Riesengeschichte in Deutschland um Mesut Özil, wo sich mal einer gewehrt hat und gesagt hat, hey, okay, ich habe vielleicht einen Fehler gemacht, aber das heißt nicht, dass ich einfach zugespammt werden muss mit rassistischen Beleidigungen. In einem Kontext, wo sich dann ein Verband auch nicht hinter diese Person stellt. Wir hatten jetzt in der Schweiz mit Granit Xhaka genau das Gleiche. Und das Spannende ist, er hat ja nur eine kleine Handbewegung gemacht, dass die Gemüter so massiv bewegen kann. Das ist das Spannende, ob das jetzt eine Fasnachtsklicke ist. Und dann kritisiert jemand diesen Begriff, das N-Wort in der Fasnachtsklicke, das löst immer gleich einen Sturm aus. Wenn irgendwie jemand im Migrationshintergrund, der irgendwie, wo die Loyalität in Frage stehen könnte, wenn diese, eine solche Person sich mal äußert, kommt sofort wieder der assimilatorische Zeigefinger. Sei dankbar und so weiter.
Letzte Woche waren diese Swiss Skills und da hat man gesehen, wer sind die Leute, die in der Schweiz arbeiten, die Leute, die bauen, die unsere Häuser und unsere Dächer bauen. Und da fällt dann auch auf, wie verschiedenste Kulturen hier sind und dieses Land eigentlich so groß machen, wie es sich gerne präsentiert. Trotzdem fokussiert sich dann eben auch die Medienöffentlichkeit oft auf so einzelne Ereignisse. Was unternehmt ihr denn genau, um diese Normalität zu promoten? Das ist ja nicht so einfach in dieser Medienwelt, wo Skandale am meisten Einschaltquoten oder Werbegelder generieren.
Also das Ziel von Ines ist eine neue rassismuskritische Stimme in der Öffentlichkeit. Also wir haben festgestellt, diese gibt es nicht, es gibt vereinzelte kleine Stimmen. Um das aufzubauen, gerade so, wie du das gesagt hast, Cecilia, es gibt so einen massiven Nachholbedarf. Das erste ist mal überhaupt Leute vernetzen. Das heißt, aus der ganzen Schweiz Leute aus Kultur, Bildung, Medien und so weiter mit Migrationshintergrund zu vernetzen. Das sind Leute, die haben bei der NZZ in der Redaktion gearbeitet. Die waren schockiert, was da an Rassismus läuft. Das Gleiche an den Unis zum Teil. Zuerst mal diese Leute zusammenbringen, in Austausch bringen, diese Analysen weitertreiben. Das, was wir nennen, es gibt, das sind Leute mit professioneller, aber eben auch biografischer Expertise. Man, von außen sieht man, wie die Gesellschaft funktioniert. Also von den Rändern, ob jüdisch oder Frauen oder queer oder eben mit Migrationshintergrund. Dort sieht man, wie die Herrschaft funktioniert. Aus dieser Vernetzung sollen dann neue Inhalte entstehen.
Als Nachtrag wichtig ist auch zu sagen, dass Ines keine paraten Antworten hat. Es geht eben darum, diese Antworten zu finden, zusammen eben mit Leuten mit Migrationsvordergrund oder eben auch ohne, weil, wie du sagst, wir sind alle auch betroffen, wenn wir irgendwie im Fußballverein sind und Freunde haben aus dem Kosovo oder beziehungsweise eigentlich aus der Schweiz, aber vielleicht mit Eltern aus anderen Ländern. Das betrifft uns ja dann auch, das prägt uns. Und es geht darum, mit ganz unterschiedlichen Stimmen, die da sind, versteckt oder auch offensichtlich, aber die überhaupt einzubinden und Antworten zu finden.
Wenn man anschaut, was Ines macht, bisher gemacht hat, wenn man auch ein bisschen so die Liste der Leute durchgeht, die sich dort engagieren, fällt doch auf, es handelt sich eher so um eine bisschen akademische Gruppe, also eine Gruppe von Menschen, die zwar unterschiedlichste Hintergründe haben, aber doch irgendwie gemeinsam, dass sie eher gut ausgebildet sind, dass sie auch irgendwo einen guten Platz in der Gesellschaft haben. Wie erreicht ihr denn andere Gruppen, die benachteiligter sind oder auch jüngere Generationen?
Also vielleicht als erstes, das ist richtig und das soll am Anfang primär auch so sein. Also es gibt verschiedene Ebenen der Intervention und Ines hat schon ein langfristiges, transformatives Ziel. Und dort ist wie klar, wenn man nicht auch die Bilder und die Geschichten in den Köpfen ändert, der Leute in der Öffentlichkeit, dann wird sich auch sonst nichts ändern in der Schweiz. Es gibt in der Schweiz, wenn es um Migration geht und Antirassismus, keine Civil Rights Movements bis jetzt. Es gab etwas in den 70er Jahren, 80er Jahren mit der Miteinander-Initiative gegen die Schwarzenbach-Initiative. Das ist eingeschlafen. Das heißt, man muss auch von dort schon auch wieder etwas Neues triggern. Das ist sicher mal so. Aber es ist dann ein Ziel, eben über Late-Night-Shows, Events, Blogs, auch andere Leute zu gewinnen und auch Nachwuchs zu generieren.
Genau das zum einen. Und zum anderen ist uns auch bewusst, dass wir nicht alle ansprechen oder abdenken können. Wir kommen aus ganz bestimmten Hintergründen auch. Dazu kommt, wir wissen auch, dass es auch schon viele Organisationen gibt und Initiativen, die viel Arbeit leisten, die auch mit Beteiligten arbeiten. Und es geht auch darum, eben in Kontakt zu treten mit ihnen, Allianzen zu bilden und Leuten einzubinden, die das auch können, Dinge können, die wir halt nicht können.
Also das Ganze, es tönt so ein bisschen natürlich sehr selbstbewusst, vielleicht auch ein bisschen anmaßend, zu sagen, okay, wir sind das Institut Neue Schweiz, wir sind ein Think and Act Tank mit Migrationsvordergrund. Und einerseits ist der Anspruch sehr real, oder das braucht es, und das andere ist, es hat natürlich auch eine gewisse Ironie, zu sagen, wir spielen jetzt mal euer Spiel mit, oder das der Dominanzgesellschaft. Man hätte uns auch Public Enemy taufen können, aber es gibt es halt schon. Und vielleicht laden dann ein weniger Institutionen ein, um gemeinsam zu arbeiten. Also es ist halt so, die Erfahrung, wenn man als Institut daherkommt, professionell, dann kommen gewisse Anfragen. Und schlussendlich geht es darum, in die Institutionen auch zu gehen und dort was zu ändern. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die meisten Leute, die bei Ines dabei sind, die haben auch einen aktivistischen oder einen kulturschaffenden Hintergrund. Oder sie waren in Migrationsvereinen und. Also die Idee zwischen, sag ich mal, den Institutionen und einer Bewegung, der sozialen Bewegung zu agieren, das ist ein sehr wichtiger Teil von der Ines-Identität und der Arbeit.
Das sagt Rohit Jain. Er und Maria Cecilia Quadri leiten die Geschäftsstelle von Ines, dem Institut Neue Schweiz. Diesen Samstag lädt Ines tagsüber zu einem Forum ein. Am Abend steht dann eine Late-Night-Show auf dem Programm. Das Ganze findet im Berner Progr statt und die Infos dazu wie immer auf unserer Webseite.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Mittwoch, den 19. September. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast, sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Hier geht es jetzt weiter mit dem Subkutan. Neben mir der Sven, schon in den Startlöchern. Guten Morgen, Sven. Um was geht es bei euch?
Guten Morgen. Bei uns geht es heute über das Thema Mittelalter. Wir treffen verschiedene Leute aus dieser Zeit und schauen, was sie heute so machen.
Da sitzt im Subkutan am Mikrofon. Für das Info verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.